Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich heute hier im Kepler-Salon. Wir sind hier zu einem dritten Vortragsteil einer Kooperationsveranstaltung mit dem Sound Studies Campus der Ars Electronica 2012. Bei mir zu Gast sind Marcel Kloppenburg und Georg Speer. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema auditives Design. Wie klingt denn das? Vorneweg ein paar organisatorische Informationen. Jene, die schon öfter hier waren, kennen dies bereits. Es gibt wieder die Möglichkeit, an der Bar Getränke zu erwerben und sich damit zu versorgen. Und ein wichtiger Hinweis, alle Veranstaltungen des Kepler-Salons werden aufgezeichnet und stehen dann im Netz zum Download zur Verfügung, so auch diese. Darum bitte ich Sie bei der anschließenden Diskussion um ein kurzes Zeichen mit der Hand, wenn Sie einen Beitrag haben, Fragen haben, Anmerkungen haben. Sie erhalten dann ein Mikrofon und sprechen bitte Ihre Frage da hinein, sonst haben wir immer das Problem, dass wir nur Antworten hören in den Audiofiles und die passende Frage dazu nicht. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier, ich bin heute hier Ihre Gastgeberin zu meinen beiden Gästen. Marcel Kloppenburg ist seit 5 Jahren Dozent für akustische Markenkommunikation an der Universität der Künste in Berlin und leitet dort den Teilbereich auditives Design. Seit 2006 ist er bei der Meta Design AG für Soundbranding und Bewegtbildproduktion verantwortlich. Wie kommt man zu diesem Job? Was ist da der Hintergrund? Er hat an der Technischen Universität Berlin Kommunikationswissenschaften mit Musikwissenschaften studiert, technische Akustik und Medienberatung und hat dann in den Bereichen Musikproduktion, Live-Technik und Film und außerdem in der Bau- und Raumakustischen Beratung gearbeitet. Der Georg Speer ist ausgebildeter Kommunikationstechniker und Multimedia-Designer. Er war dann viele Jahre lang Studiotechniker für professionelle Audiotechnik und er war auch noch Multimedia-Designer für transmediale Projekte. Seit 2002, also seit 10 Jahren, ist er freier Klanggestalter und Sounddirektor, unter anderem in den Bereichen Interaktionsdesign, Soundbranding und Ausstellungsgestaltung. Was das alles ist, das werden wir im Laufe des Abends noch erfahren. Er ist Dozent am Masterstudiengang Sound Studies an der Universität der Künste in Berlin. Er ist Lehrbeauftragter an der FH Potsdam und Mitglied in der Redaktion der Buchreihe Sound Studies. Und an der Universität in Berlin, denke ich, verknüpfen sich auch Ihre beide Wege. Ja, zum Thema auditives Design. Als ich mich da heute gedanklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist mir spontan eingefallen, dort wo es am die Töne, der Klang am präsentesten und eigentlich immer schon da war, das ist der Film. Also im Film ist es immer schon verwendet worden, dass die Musik sehr stark auch dafür verwendet wurde, die Stimmung zu verändern. Wenn man jetzt irgendwie denkt, dass da spannend werden soll, dann hat da immer die Musik einen wichtigen Hintergrund zu den Bildern dazu. Man erlebt es meistens eher passiv, so wie vieles bei dem Klang und beim auditiven Design ja das Thema ist. Dort gibt es schon lang, dann ist mir noch eingefallen, ja, so die klassische Kaufhausmusik, wo man halt versucht, so diese dezente Melodie ohne irgendwelche Stimmen im Hintergrund, dass sie halt die Stimmung angenehm macht, damit die Leute sich wohlfühlen, hier gerne einkaufen. Mittlerweile hat sich das aber zu einem großen, breiten Feld weiterentwickelt. Da werden wir heute erfahren, wie breit das sein kann und wohin das gehen kann. Im Bau, in der Raumakustik genauso wie in der Industrie. Und es ist halt nicht mehr immer selbstverständlich, wie Dinge klingen, wie zum Beispiel die Autotür klingt, wenn man sie zumacht. Oder ich nehme auch an, die Tastaturanschläge bei Tastaturen sind nicht immer nur zufällig, wie denn das klingt, wenn ich da so reinklopfe. Ja, und manche Marken gehen so weit, dass sie gezielt Soundbranding einsetzen. An der Universität der Künste in Berlin wird da sehr intensiv dran geforscht und auch gelehrt. Es gibt einen Masterstudiengang, dort werden seit 2006 Sounddesigner ausgebildet. Ja, und was machen Sie da an der Uni und wie arbeiten Sie und was ist der Hintergrund und das Ziel?
Ja, also erstmal vielen Dank für die einzelnen Worte, die ja auch schon sehr dieses große und breite Feld, was wir versuchen zu bearbeiten, aufgezeigt haben. Also man kann ja vielleicht nochmal kurz zurückgehen und 3,5 Worte zu Sound Studies als Studiengang verlieren. Dieser Studiengang, der bildet mitnichten nur Sounddesigner aus, sondern im Grunde versuchen wir dort breit aufgestellte Klangspezialisten, die ganz unterschiedliche Bereiche, die mit Klang zu tun haben, bearbeiten, auszubilden. Das umfasst mittlerweile 7 Teilbereiche. Da ist der Teilbereich auditives Design auch wiederum, obwohl er eigentlich schon relativ lang dabei ist, ein ganz neuer, weil ganz ursprünglich war es mal die auditive Markenkommunikation und wir haben das gerade umbenannt in auditives Design, weil wir glauben, dass dieser Terminus im Grunde diese Bandbreiten, die wir vielleicht auch im Folge der nächsten 30 Minuten so ein bisschen zeigen wollen, besser umschreibt. Dann gibt es die experimentelle Klanggestaltung. Auch Sam Auringer ist hier, der das, den Bereich bis vor kurzem geleitet hat. Dann gibt es die auditive Architektur, ist auch ein sehr neuer Bereich, der sich mit dem Gestaltungsparameter Klang in der Architektur beschäftigt. Dann gibt es die Theorie und Geschichte auditiver Kultur. Das ist eher die Theorie, die Kompetenz des Hörens. Da haben wir auch gestern Morgen, frei von Zeit und Raum, Caroline Siegers gehört, die sich damit beschäftigt, welche Zusammenhänge es zwischen Hörphänomenen und physikalischen Parametern existieren. Also das ist so im Grunde so der große Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Und eben wie gesagt, auditives Design ist eben ein Teil davon. Wie wir hierher kommen, dazu
genau, kannst ganz, du dir ganz kurz
ein paar Worte sagen. Auditive
Mediengestaltung vergessen.
Oh ja, auch noch. Was
das will. Also auf alle Fälle sind wir dieses Jahr von der Ars Electronica eingeladen worden, die Campus-Ausstellung drüben in der Kunstuniversität zu bespielen und haben dann, also neben der Ausstellung und diversen weiteren Begleitprogrammen eben auch die tolle Möglichkeit, hier im Kepler-Salon zu den einzelnen Fachgebieten Gespräche zu führen. Bevor wir allerdings anfangen, hätte ich noch eine kleine Bitte. Jeder kennt ja diese wunderbaren Geräte. Ich bitte Sie, sie einzuschalten. Also nicht ausschalten oder stumm schalten, sondern bitte lassen Sie sie einfach an. Sam, du musst dann diesmal nichts machen. mal sehen. Wer weiß, vielleicht passiert ja irgendwas noch. Vielleicht kriegen wir einen Anruf. Genau.
Okay. Ja, gut, dann den Worten mal einen Klang vorweg zu schicken, einfach mal eine knappe Minute zu Gehör gebracht. Folgendes. Schätze ich. Das zeigt eigentlich schon fast die Bandbreite dessen, womit wir uns beschäftigen, nämlich mit sehr vielen verschiedenen Klängen, denen im Grunde eins zugrunde liegt oder die 1-1 und das ist eine Absicht, die hinter diesen Klängen steht. Die Bereiche, die wir dabei behandeln, das ist zum einen das Produktdesign, dann geht es um Interaktion zwischen Mensch und Maschine zum Beispiel. ganz klar die funktionale Ebene von Dingen oder von abstrakten Dingen wie Marke, wo wir auch bei der Kommunikation wären. Also sehr sehr große Bandbreite an verschiedenen Bereichen. Und was wir tun ist in erster Linie, wir beschäftigen uns mit dem Gedanken dahinter. Das heißt, bevor wir uns an einen Rechner oder an ein anderes Instrument setzen und irgendeinen Klang gestalten oder an ein Produkt gehen und einen Klang gestalten, sei es das Plopp von einer Bierflasche oder eben der Türklang, wollen wir darüber nachdenken, was wir eigentlich mit dem Klang vermitteln wollen und welche Aufgaben der Klang hat. Und dass wir da nicht ganz neu sind mit diesem Gedanken, dass Klang Funktion vermitteln kann. Das zeigt eigentlich ein ganz schönes Beispiel, was schon etwas älter ist. Ich spiele es mal. Das ist auch ein schönes Beispiel, ich kann einfach mal dazu reden. Ein ganz schönes Beispiel auch für funktionalen Klang. Die Kirchenglocke in unserem Breitengraden, andere Glocken in China schon vor weit über 5000 Jahren wurde die Glocke eigentlich als funktionales Element in Riten benutzt. Diese Glocke dürfte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Oder diese hier. Ich weiß nicht, wie viele fleißige Kirchgänger hier unter uns sind. Ich sehe eher schüttelige Köpfe. Ist gar nicht so weit von hier. Vielleicht schaffe ich es noch hinzufahren, St. Florian. Und das sind jetzt nur Beispiele von Glocken. Das ist das sind die Glocken im Chorgestühl, die gerade das sogenannte Salve Regina gespielt haben. Also alle Glocken kommen zusammen und spielen zusammen. Jede einzelne Glocke hat aber im Grunde wunderbar funktioniert. Jede Glocke hat aber im Grunde eine eigene Funktion. Also es gibt die Messglocke, die immer dann geläutet wird. Jetzt darf man ausstellen. Ja. Kommen wir später darauf zurück. Vielen Dank für den Beitrag. Also die Messglocke, die gespielt wird, wenn es zur Messe gerufen wird, oder die Totenglocke oder zu bestimmten Feiertagen Glocken, die alle bestimmte Tonhöhen haben, dann gibt es Kombinationen aus Glocken, die geläutet werden. Also da hat man im Grunde auch schon Klänge, die nicht nur mit einer simplen Funktion, nämlich hier ist eine Kirche oder es ist eine bestimmte Uhrzeit, sondern auch es ist eine bestimmte Festivität, ein bestimmter Feiertag oder ein bestimmter Anlass, eine Glocke zu läuten, eben gegeben. Und diese Information wird eben genau über die Wahl der Glocke und über den Klang vermittelt. Also das so als ein Beispiel. Es gibt auch vielfältige andere Beispiele, wie Klang auch schon lange genutzt wird, um Informationen zu vermitteln. Wer Jäger ist, kann da jetzt noch weiter singen. Das müsste einem Jäger eine wohlbekannte Melodie sein. Das ist nämlich die Melodie, die geblasen wird zur Begrüßung einer Jagd. Und dererlei Melodien gibt es im Jagdkontext viele. Also nicht nur die Begrüßung wird musikalisch eingeläutet, sondern zum Beispiel, wenn es zum Essen geht, weiter, dann weiß jeder Jäger Bescheid, also hier jetzt gibt's was zu essen. Also da ist Klang gelernt oder Melodie in dem Fall gelernt, mit einer Funktion versehen. Derlei Beispiele gibt es natürlich viele, auch gleich noch im Markenkontext, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. An der Stelle aber wollen wir erst nochmal einen Moment auf das Thema Produktdesign eingehen. Da würde ich jetzt solch ein Klangbeispiel spielen.
Ja, mach das.
Ja, ich spiele es einfach mal.
Getunte Objekte oder beziehungsweise klanggetunte Objekte. Also ich würde da ganz gerne nochmal vorgreifen, auch in dem Bereich, dass natürlich viele Dinge von sich aus klingen, wenn man sie in Betrieb setzt oder wenn man sie bearbeitet. Und natürlich wurden auch schon relativ früh dort spezielle Klänge eingearbeitet, damit man eben zusätzliche Informationen erhalten kann. Als kleines Beispiel gibt es eine Garnhaspel, die im 18. Jahrhundert durchaus benutzt wurde, um gewisse Fäden aufzurollen. Und man hat dort eine Vorrichtung eingebaut, die nach bestimmten Umdrehungen eben einen Glockenschlag oder einen Holzschlag gemacht hat. Und damit wurde eine bestimmte Länge des gesponnenen Garns abgemessen, dann wusste man, okay, jetzt kann ich das abschneiden, einpacken und so weiter. Es hat eine gewisse Konfektionsstärke gehabt. Grundsätzlich kann man sagen, dass, da würde ich ganz gerne mal kurz, sehr interaktiv heute hier, ich reiß gleich den ganzen Marcel mit weg, dass im Laufe der Zeit natürlich auch durch Elektronik, Elektromagnetismus und so weiter, die Dinge an Klang dazugewonnen haben. Ich würde da ganz gerne auch nochmal ein kleines Beispiel anspielen. Das war ein Röhrenradio, für die Jüngeren unter uns, damit haben wir früher Musik gehört. Und zwar haben diese Geräte damals ja noch ein relativ großes Eigenleben gehabt, die brauchten einfach eine irrsinnige Zeit, bis sie nach oben gekommen sind. Also man hat am Anfang erstmal gar nichts gehört, also außer den Einschaltknopf, dann hat sich das langsam so reingekruschelt. Wenn man den Sendersuchlauf gemacht hat, gab es irgendwie relativ viele Störgeräusche. Das heißt, diese Geräte waren eigentlich voll von Klang, viel Fremdklang auch, also der nicht unbedingt zu dem gehört, was man jetzt hören wollte. Ich habe noch ein ganz kleines anderes Beispiel mitgebracht. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist er? Da. Ich hoffe, es ist jetzt nicht. Also auch schon zwei, drei Jahrzehnte nach vorne gerückt. Computerdrucker, eigentlich auch nicht so lange her, wo die Geräte noch diese wunderbaren Kompositionen eigentlich gespielt haben. Also das macht er jetzt noch stundenlang. Also das ist genau der Punkt, dass einerseits die Geräte sehr, sehr klangreich waren und man dann Bestrebungen gehabt hat, quasi den Klang zu putzen und auch zu bereinigen, um auch gewisse Erwartungen an Materialität und Qualität zu erfüllen. Und ein anderer Punkt ist, weswegen ich das auch gespielt habe, ist, dass natürlich die Dinge heutzutage aufgrund der Digitalität immer mehr an Klang einfach verlieren, weil keine Mechanik oder ganz, ganz wenig Mechanik nur noch enthalten ist. Das heißt, sie sind eigentlich per se stumm. Dadurch verlieren sie aber auch fehlt ihnen ein sehr großes Kommunikationspotenzial, mit ihnen umzugehen. Das heißt, man muss letztendlich neue Klänge finden, die man dort wieder integriert. Magst du kurz zu den Marken? Nochmal so kurz. Was?
Kann ich machen. Ja, da kommt dieser Parameter eben jetzt ganz stark auch ins Spiel. Was will ich denn vermitteln, wenn ich eben im Grunde das Klang als Gestaltungsparameter von einem Produkt oder von einem Gerät betrachte? Und da geht es eben dann vor allen Dingen auch darum, sich zu überlegen, welche Identität zum Beispiel möchte ich denn vermitteln mit einer Marke oder wie soll diese Marke eigentlich wahrgenommen werden? Also warum klingt jetzt ein Drucker von Epson vielleicht anders klingen als einer von HP? Also das ist eben auch ein wichtiges Thema an der Stelle. Und darüber macht man sich dann im Kontext eben des auditiven Designs Gedanken. Ich möchte an der Stelle auch diesen Punkt der Zeit nochmal aufgreifen. Jetzt müssen wir nochmal kurz Bäumchen wechseldicht machen. weil das ist im Grunde im Kontext des auditiven Designs eigentlich einer der wichtigsten Gründe, warum wir uns so stark mit diesem Thema auch mit beschäftigen müssen. Ein Beispiel, ich habe eben ja alle Beispiele eigentlich abgebrochen, weil wir kaum noch Zeit haben. Wir haben alles wird irgendwie hektischer. Und wir haben kaum noch Zeit, uns gegenseitig Dinge zu vermitteln. Wir müssen alles irgendwie möglichst konzise auf den Punkt bringen. Und das ist natürlich zum Beispiel in der Markenkommunikation, in der werblichen Kommunikation, ganz, ganz, ganz großes Thema, weil Zeit Geld ist. Und da kommen wir eben dann zu dem Punkt des auditiven Designs an der Stelle. Auch nochmal einen geschichtlichen Rückblick, wie das eigentlich angefangen hat. Im Grunde mussten natürlich Kommunikationsmittel erstmal entwickelt werden, Massenkommunikationsmittel, also das Radio zum Beispiel. Und kaum war das entwickelt, gab es dann schon den ersten Einsatz von werblicher Kommunikation über dieses Medium. In den 20er Jahren, genau genommen, zum 24. Dezember 1926 wurde der erste Radiospot gespielt, der jemals der das Licht der Welt erblickt hat, kann man ja in dem Kontext kaum sagen. Ich spiele es mal an.
Have you tried with his Their whole wheat with all of the bran. Won't you try Wheaties? For wheat is the best food of man. They're crispy and crunchy the whole year through. The kiddies never tire of them, and neither will you.
So just
buy Wheaties, the best breakfast food in the land.
Macht Appetit. Vielleicht. Wheaties. Eine amerikanische Cerealienmarke, die in der Zeit noch relativ jung war und ein Problem hatte, nämlich mangelnden Absatz. Gab es auch damals schon. Und da hat sich der Marketingverantwortliche von Wheaties überlegt, ja, nutzen wir mal das Radio als Kommunikationsmittel. Und naja, so richtig überzeugt war, war die Unternehmensleitung nicht, aber sie haben ihn gelassen und dann wurde eben genau dieser Radiospot in Minneapolis und St. Paul das erste Mal eingespielt, eingesetzt. Und kurz darauf hat man festgestellt, dass von den 53.000 Wheaties Einheiten, die abgesetzt wurden, US-weit, 30.000 in St. Paul und Minneapolis abgesetzt wurden. Das heißt also, offenbar hatte dieser Radiospot eine enorme Auswirkung auf den Absatz dieses Produktes. Und damit war dann der Marketingleiter rehabilitiert und dieser Spot wurde USA-weit eingesetzt und Wheaties gibt es noch heute.
Meine Frage ist, zu welcher Frequenz haben damals Radio gesendet? Das war die Weise. Entschuldigung.
Mikro.
Ich wollte mal fragen, in welcher Bandbreite damals Radio gesendet wurde.
Muss ich eigentlich zurückstellen, die Frage.
Ja,
nee, ich weiß es auch nicht genau.
Also ich habe nämlich eben nur Votos gehört und das I ist ja auch bei 3200.
Ja, das stimmt, Votos. Ja, aber vielleicht, da konnte Wheaties an der Stelle von dem Vorteil Gebrauch machen, dass es einfach keine Marke gab, die so ähnlich geklungen hat. Vielleicht gab es auch gar nicht so viele Cerealienmarken, also da ging es weniger darum, exakt diese Marke, sondern vielleicht insgesamt das Thema irgendwie in aller Ohr zu bringen. 42 Sekunden lang war das eben. Die Zeit haben wir heute nicht und das genau, das ist der Punkt. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit den kürzeren Intervallen, mit der kürzeren Zeit, die wir haben, um und können wir das eigentlich? Können wir überhaupt diese kurzen Zeiten, die wir haben, benutzen, um noch irgendwas zu vermitteln auf der auditiven Ebene? Klar, eine Tür, die klingt per se immer kurz, wenn sie ins Schloss fällt. Da hat man viele Parameter, an denen man schrauben kann, damit eine Tür eben zum Beispiel nicht so blechern klingt, wie sie klingen würde, wenn man sie akustisch gar nicht designen würde. Aber musikalisch-werblich geht das eigentlich noch und was wollen wir oder was können wir in dieser kurzen Zeit vermitteln? Und ich sehe schon, wir rennen in der Zeit, oder? Und da kommen wir im Grunde zu einem ganz schönen Punkt, nämlich das Vermögen des Menschen, etwas, was er gelernt hat, im Kopf weiter zu verfolgen oder weiter zu singen, in dem Fall zum Beispiel. Ich spiele mal so ein paar Beispiele an und Sie werden mir sicherlich sagen können, was das ist. Womit steige ich denn ein? Hiermit. Ja, wer? Bitte? Ja, genau. Also es war jetzt keine 2 Sekunden lang. Oder? Prince. 1 Sekunde lang. Also das heißt, wir haben per se schon mal das Vermögen überhaupt, innerhalb von kürzester Zeit Dinge zu erkennen, Melodien zu erkennen und jemanden, zum Beispiel in dem Fall Prince, der auch eine Marke ist, zu assoziieren. Und das nutzen wir im Grunde dann auch in der auditiven Markenkommunikation oder im Soundbranding zum Beispiel, um Marken zu vermitteln. Als da wären zum Beispiel solche.
Musik.
Wer weiß es? Intel. Hat da jemand Windows gesagt? oder, jetzt bin ich mal gespannt.
Das kenne ja noch nicht mal ich.
Ja, du bist auch kein Hilfsbereicher. Das ist jetzt ein Experiment gewesen, weil ich wusste tatsächlich nicht, ob es so eingesetzt wird, dass sie es erkennen können. Das ist eigentlich das Soundlogo von Telekom Austria. Okay, offensichtlich funktioniert das noch nicht so gut. Vielleicht sollte man mit den werten Kollegen dort mal sprechen. Im Grunde eine Hochverdichtung von Klang, die da zustande kommt, die dann auch wiederum gelernt werden muss. Wo man sich dann Gedanken machen muss, wie möchte ich denn als Marke wahrgenommen werden? Und wenn Sie dieses Beispiel hier hören, kennen Sie das noch? Ich spiele es nochmal. Das kennen Sie nicht. Ja, Mercedes, genau. Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Manchmal braucht man ja Negativbeispiele auch, um zu beweisen, wie Dinge funktionieren oder eben auch nicht. In dem Fall hat Mercedes an diesem Soundlogo erstmal wahnsinnig lang gearbeitet. Da haben wahnsinnig viele Menschen dran gearbeitet, um dieses Soundlogo zu entwickeln. Und am Ende wurde es eingesetzt und keine 2 Jahre lang. Warum? Weil zu viele Menschen zu viele Assoziationen hatten, die dieser Marke nicht gut getan haben. Ja, um es mal einfach zu sagen. Also ich stelle mal die Frage. Ich spiele es noch einmal an. Was fällt Ihnen spontan ein? Kirche. Die Engel rufen dich. Hier ein sehr sensibles Thema, gerade im zeitlichen Kontext, Kindesmissbrauch, ja, gab es auch die Assoziation, muss ich zugeben, das war mir auch nicht ganz fern, daran zu denken. Gleichzeitig ist der Stern bei Mercedes nach rechts oben gerückt und wurde noch mit einem Schein versehen und da haben viel zu viele Leute gedacht, da fährt jemand gegen einen Baum und steigt Richtung Himmel und das ist die Seele oder so, ja. Also da merkt man schon, selbst nach so kurzer Zeit, das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her und sie haben es trotzdem noch erkannt, das hat schon funktioniert, was die Wiedererkennung angeht. Also hätte man auch sagen können, super, ich erkenne es wieder, ich weiß, es ist Mercedes, funktioniert, im Gegensatz zu einer Marke wie BMW, die so klingt. Da habe ich eine Differenzierung, ja, grenze mich also von meinem Wettbewerber ab, super, alles gut. Ja, wäre dann nicht der verdammte Inhalt, der transportiert wird. Und und deswegen gibt es so einen Teilbereich oder so einen Fachbereich, Kunden aller Couleur und Themen aller Couleur eben konzeptionell zu beraten und Klänge in den ganz unterschiedlichen Bereichen konzeptionell so zu entwickeln, dass sie am Ende das transportieren, was sie transportieren sollen. Ich versuche jetzt mal hier so einen kleinen Schlusspunkt oder einen Halbschluss zu setzen.
Dankeschön. Ich glaube, wir haben einen ersten Eindruck erhalten von diesem breiten Bereich und wir haben auch gesehen, die ganze Bandbreite, das ist ja jetzt nicht weniger geworden, sondern noch viel mehr durch diese halbe Stunde im Vortrag. Ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, dass Sie Ihre Beiträge, Ihre Fragen bringen, stellen. Auch hier kann die ganze Bandbreite möglich sein. Ich denke, es sind Leute hier, die sich auch professionell damit beschäftigen, genauso wie Menschen, so wie ich, die heute das erste Mal intensiver mit diesem Thema beschäftigt sind. Und ich glaube, hat jeder seinen persönlichen Zugang und es ist auch nicht jeder hier einzuführen. Ich habe hier meine erste Wortmeldung, bitte Sie.
Frage, und zwar, wenn man davon ausgeht, dass man, also wir sind jetzt so überlastet von allen möglichen, es gibt so viele Bilder in der Werbung und jetzt kommt auch noch das Bildungskompetenz dazu. Wenn ich auf eine Webseite gehe, die irgendwie automatisch einfach einen Ton einschaltet, dann, also die Bilder, das ist irgendwie so auf der Seite, das kann ich ausblenden, aber das Ton kann ich nicht mehr ausblenden. Das kommt einfach so rein. Ich schalte manchmal mein Rechner. man schon aus? Also wie geht man damit um, dass zum Beispiel das nicht zu einer Überlastung kommt, wenn jetzt jeder irgendwie sein eigenes Design macht für den Ton, für den Marke?
Also eine Sache ist uns zumindest ganz wichtig und ich glaube, da kann ich auch für alle, die in diesem Bereich arbeiten, sprechen. Es geht uns nicht darum, mehr zu machen. Das ist schon mal vielleicht die gute Nachricht. Sondern es geht uns an der Stelle darum, eher Dinge richtig zu machen. Und dazu gehört eben auch, dafür zu sorgen, dass eine Webseite, wenn ich sie aufrufe, dass sie mich nicht anbrüllt, weil das kontraproduktiv ist. Weil wenn ich eher dazu verleitet werde, eine Webseite wieder wegzuklicken oder möglichst schnell den Ausknopf zu suchen. Das heißt, ich habe erstmal eine ablehnende Haltung gegenüber einem Medium, gegenüber einem Inhalt, dann ist das für den Inhalt nicht gut. Und dementsprechend muss ich natürlich an der Stelle darauf achten, dass das nicht passiert. Ich glaube, dass gerade in dem Kontext online sich in der letzten Zeit schon einiges getan hat, aber noch viel mehr tun wird. Also, dass mich eine Webseite anbrüllt, dass irgendwelche schlecht geloopten Loops im Hintergrund laufen, das passiert nicht mehr so sehr. Sondern es geht eher darum, eine Webseite in ihrer Funktion dem Nutzer näher zu bringen. Da kommt ganz stark das Interaktionsdesign zum Tragen, also die Usability zu stärken. Dann geht es dann darum, das Erlebnis zu stützen, auch durch Klang, was aber dann auch nicht unbedingt Musik sein muss, sondern was eher atmosphärisch ist und so weiter und so fort. Also das sind so Themen, mit denen man sich auseinandersetzt und ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, mehr zu machen und dafür zu sorgen, dass die Leute mit Schallmüll zugedröhnt werden.
Ich kann da vielleicht noch erwähnen, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dass es eben beim auditiven Design nicht nur darum geht, wie komponiere ich oder wie designe ich denn jetzt eine Klangstrecke, sondern auch welches Handling des Klanges stelle ich denn jetzt eigentlich dem Nutzer zur Verfügung? Nämlich, dass er schon die Möglichkeit hat, den Klang zu regeln, also entweder auszuschalten oder auch leiser zu machen, eventuell auch zu ändern. Also das heißt, also ich biete eine gewisse Personalisierung an. Deswegen haben wir das eigentlich auch mal so ein bisschen mit den Handys hier gemacht, weil jeder hat seinen eigenen Handyklang irgendwie. Man kann ihn ausschalten, man kann ihn einschalten, man kann ihn auch lauter und leiser machen. Das gehört also, gerade wenn diese Geräte immer komplexer werden und eigentlich vielfältige Bedienungsmöglichkeiten auch zulassen, dass man das letztendlich in einer konkreten Gestaltung auch mit einbezieht. Ich weiß nicht, ob das mit dem das Mikrofon ist irgendwie relativ nervig. Ich nehme auch gerne so ein Handmikro.
Ja.
Okay.
Ja, Brettl. Was bei einem Computer vielleicht möglich ist, wie Sie beschrieben haben, nämlich den Ton leiser oder ganz wegzuschalten, wenn einem eigentlich nur der Text interessiert. Das kann man bei einer Radiosendung nicht machen. Und leider.
Doch, Sie können die wegschalten.
Leider hat also der von mir bisher viel beachtete und auch gepriesene Sender Österreich 1 in der Radiokolleg-Folge dieser Woche zwischen 9.05 und 9.30 Uhr den gesprochenen Text so mit Musik unterlegt, dass ich es mit meinen 72 Jahren nur mehr sehr schwer verstanden habe. Und ich habe Verständnis für meinen fast 80-jährigen Schwager, mit dem ich vor 8 bis 14 Tagen in Südtirol Bergwandern war, dass ihn all diese für mich scheinbar wichtigen Radiosendungen nicht interessiert haben. Der hat sich damit begnügt, die Wettervorhersage für den Folgetag oder unseren Wandertag am vorausgehenden Abend zu hören, und was in der Vordau vielleicht anderes gemeldet haben, hat ihn nicht interessiert. Und eine Frage hätte ich noch ans Publikum. Hat jemand von Ihnen zufällig das Musical Kiss Me Kate welches in den letzten 2 Wochen am Landestheater Linz gelaufen ist, gesehen und vielleicht festgestellt, dass die Aufführung im 2. Akt etwas an Schwung verloren hat, obwohl da anfangs die Bianca
vor 5 Minuten.
Naja, das war jetzt ohne dies die Frage ans Publikum. Und wenn ja, ob auch jemand von Ihnen den Eindruck hatte, dass die Aufführung oder Inszenierung im 2. Akt an Schwung verloren hat, obwohl da die großen Szenen der Bianca kommen. Und die ist vor 45 Jahren, wie ich das letzte Mal gesehen habe, von der Olive Moorfield verkörpert worden.
Ja,
das war Englisch gesungen.
Dankeschön. Ich weiß nicht, wer Kiss Me, Kate gesehen hat, aber ich würde vorschlagen, wer es gesehen hat, könnt ihr danach vielleicht zu einem Austausch kommen und dass ihr darüber reden, wie es Ihnen gefallen hat. Wichtig ist einfach die Frage, wie kann man anhand der Vielfalt an Tönen, weil auch schon Musik und Sprache übereinander kommen, wie kann man das noch filtern, auch im höheren Alter noch? Also das hätte ich jetzt so als Frage herausgefiltert.
Das ist eine komplexe Frage, die vielleicht so ein bisschen auch da jetzt meinen Horizont vielleicht etwas übersteigt. Das ist, also ich sag mal so, ich verstehe total die Kritik, die dahinter steht, dass man zum Beispiel Informationsinhalte mit Musik zugleistert. Das ist ja so ein Punkt, wo man sagt, welche Funktion hat das da eigentlich? Welche Funktion hat die Musik? Brauche ich die? Ich möchte ja eigentlich textliche Inhalte vermitteln. Da müsste man jetzt mit den Kollegen vom österreichischen Radio sprechen und fragen, was sie damit bezwecken wollen. Sicherlich haben sie einen Fehler gemacht, also wenn sie da mal einen Leserbrief hinschreiben, ich glaube, das wäre in ihrem Sinne, können sie denen ja vermitteln, dass das nicht in ihrem Sinne ist zum Beispiel. Aber da sieht man schon, dass es große Probleme dabei geben kann, wenn man sich über die Funktion des Klangs und über die unterschiedlichen Ebenen auch nicht so viel Gedanken macht an der Stelle.
Eine Frage, beim auditiven Design wird da auf die verschiedenen Altersgruppen auf eingegangen, also bei Markenpolitik zum Beispiel. Also durch die Hörkurve hört man ja mit dem Alter anders wie als Jugendlicher. Man hört höhere Töne.
Ja, das ist richtig. Zugegebenermaßen noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Momentan sind wir noch eher damit beschäftigt, überhaupt das inhaltliche Thema unterzubringen. Das ist ja eine Frage eigentlich auch der Übertragungswege, die wir zum Beispiel zur Verfügung haben, oder des Einsatzortes, wo wird kommuniziert. Ich glaube, dass man an der Stelle, dass wir da noch nicht so weit sind, dem Rechnung tragen zu können, ehrlich gesagt. Also wir könnten natürlich sagen, wir versuchen irgendwie Botschaften zu vermitteln für Jugendliche in höheren Frequenzbereichen, weil dann Ältere nicht mehr so davon betroffen wären. Aber ich befürchte, das ist nicht so wirklich praktikabel an der Stelle, weil welche Marke möchte piepsen? Also von daher, ehrlich gesagt, nein. Was wir natürlich machen ist, wir gehen auf die Kanäle ein, die genutzt werden. Man muss sich, wenn man sich über Markenkommunikation Gedanken macht, schon auch darüber im Klaren sein, dass ein Telefon einfach eine deutlich geringere Übertragungsbandbreite hat, als es eben ein Radio, auch das allgemeine Küchenradio hat. Kann man zum Beispiel das Soundlogo von Audi nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie das im Ohr haben. Das ist der Herzschlag. Ich habe ihn. Hier, das ist jetzt die aktuellste Version davon. Es gab 2 Vorläufer und dieses Soundlogo klingt so, weil die davor nicht einen nicht ausreichenden Obertonanteil oder nicht ausreichend hohe Frequenzen hatten, sodass es im Radio zum Beispiel kaum zu hören war. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das darf nicht passieren. Also dementsprechend muss man sich da schon Gedanken machen, dass eben in allen Kanälen ja auch die Botschaft, den Inhalt, den ich vermitteln möchte, adäquat transportiert werden.
Okay, wir haben eine weitere.
Bin ich schon dran? Ja. Also bei auditivem Design denke ich als allererstes auch an ein Auto, aber nicht an Mercedes und nicht an BMW und auch nicht Audi. Für mich ist das Motorengeräusch des Ferrari eigentlich das Design eines Autos. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so designt worden ist, dieses Motorengeräusch, oder ob das zufällig die Besonderheit dieses Motors war. Aber ich habe vor kurzem gehört, dass man heute noch wieder versucht, dieses Geräusch immer noch gleich zu produzieren. Also jetzt nicht in für die Werbung, sondern wahrscheinlich natürlich auch, aber im Auto direkt. Wissen Sie da Bescheid, wie das gelaufen ist? Oder?
Also für Ferrari weiß ich es jetzt nicht im Detail, aber ich nehme mal an, dass das von Anfang an, weil es ja schon immer ein starker Motor war, dass der sehr, sehr klangintensiv war und dementsprechend natürlich auch diese Kraft mit der Zeit einfach symbolisiert. Also das heißt, also dieses Motorengeräusch hat eine eigene akustische Identität bekommen, nämlich die dieses Sportwagens. Und dass man heutzutage, wo man in der Lage ist, diese Motoren so abzudämpfen, dass man sie weniger hört, also gerade bei Ferrari wahrscheinlich bestrebt ist, das nicht zu tun, sondern dass man eben natürlich darauf achtet, dass zumindest der Fahrer immer noch den gleichen Höreindruck bekommt, den er vielleicht vor 20 Jahren auch hatte. Also eben auch noch diese Kraft dahinter spürt. Also ich denke mal, da ist man sehr, sehr drauf, dahinter, dass man das eben auch beibehält.
Also das Beispiel Ferrari ist mir jetzt persönlich auch nicht bekannt, muss ich zugeben, aber bei
aber
Porsche...
Ferrari-Klang kennt jeder, glaube ich, oder?
Möglich. ein anderer Motorenklang, der wahnsinnig prägnant ist, den wir vorhin auch kurz gehört haben, ist der von der Harley.
Genau.
So,
das ist irgendwo ident, ja.
Ja, also, ja. Und da ist es eben der Fall, Harley hat eben eine bestimmte Motorenbauweise eingeführt und diese Motorenbauweise hat eben diesen Klang mit sich gebracht und hat dem Motorrad eine bestimmte Klangidentität verliehen. Das hat Harley leider selber zu spät gemerkt, weil irgendwann gab es dann auch andere, die haben einen ähnlichen Motor gehabt und die Maschinen klangen ähnlich und dann hat Harley versucht, den Klang der eigenen Motoren als Markenzeichen, als Muster schützen zu lassen und das wurde dann nach langwierigen Rechtsstreits abgelehnt, weil dieser Klang im Grunde ein allgemeiner Motorenklang geworden ist, weil eben nicht mehr nur Harley diesen Klang benutzt hat. Also hätten sie das früher gemacht, hätten sie mehr Chancen gehabt und andere Motorradhersteller hätten im Grunde dieses Bauprinzip so manipulieren müssen, dass es anders klingt als Harley. Also von daher, da merkt man dann schon, dass es ein wichtiger Bestandteil ist. Oder bei Porsche wird mittlerweile auch mit aktiven Elementen gearbeitet. Also dass nach außen hin zum Beispiel der Porsche-Sound etwas abgedämmt wird, nach innen aber trotzdem noch so klingt, wie es der Fahrer sich wünscht. Bitte? Umgekehrt, ja, natürlich. Nach außen hin verstärken, nach innen hin schön ruhig, damit man Bruckner hören kann. Ja, also auf jeden Fall... An der Stelle, gerade im Automobilbereich, da wird schon lange am Klang gestaltet, dass das Thema Identität zum Beispiel der Marke oder des Fahrzeugs damit einhergeht, das ist noch gar nicht so, oder dass das damit designt wird, das ist noch ein gar nicht so alter Gedanke.
Ja, okay, danke schön.
Wie reagieren eigentlich, also oder was halten die Hersteller von solchen Produkten davon, dass ihre Geräte so gebraucht werden Und gibt es dann irgendwie die Tendenzen, dass man sagt, so, ja, jetzt verbessere ich mein Gerät, weil es wird ja so verwendet. Und habe ich dann irgendwie eine gewisse Verantwortung sozusagen als Produzent, dass mir das auch klanglich irgendwie besser wird. Das wäre die eine Frage. Und die zweite war, dass wegen den Altersunterschieden, ich habe mal gehört, in einem Einkaufszentrum werden irgendwelche Untergrundtöne oder Frequenzen eingespeist in die Hintergrundmusik, die zum Beispiel Jugendliche abhalten, in bestimmten Bereichen zu gehen, weil die eben so eine Frequenz mitspielen, die eben von Eltern nicht mehr gehört werden. Stimmt das? Oder ist das wirklich so passiert?
Ja, also zwei Fragen aus völlig anderen Bereichen. Ich fange mal mit dem Handy nochmal an. Prinzipiell ist das ja eine komplett neue Funktion, die du da angesprochen hast, dass die Jugendlichen eben das Handy eben als Lautsprecher nutzen, um ihre Musik dort abzuspielen. Das kommt daher, weil es eben auch möglich ist, inzwischen dort MP3s aufzuspielen. Das heißt, ich kann es als eigene Musikstation eben einfach nutzen. Das heißt, es hat aber auch eine ganz andere Funktion, als es vorher hat. Also das erlaubt eben aber einfach die Technik. Also vorher war es einfach ein Telefon. Also was wir zum Beispiel zu Hause stehen haben, hat man einfach einen Klang gehabt. Dann hat die Technik es erlaubt, dass es mobil wurde. Dann konnte man halt verschiedene Töne auswählen. Das heißt, ich konnte es mit mir rumtragen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, das für mich zu personalisieren, damit ich mich eben vielleicht auch von den anderen absetzen kann. Also das ist meins, ganz, ganz klar. Und inzwischen ist das ja explodiert. Also da sind einfach Tausende von Geräten in ein Gerät integriert. Und das ist natürlich dann wiederum ein Selbstläufer, dass halt auch neue Nutzungskontexte einfach entstehen. Und ich denke mal, dem wird natürlich auch Rechnung getragen, dass man versucht, einfach die Technik so zu verbessern, dass es eben auch halt nicht nur über Kopfhörer gut klingt, sondern auch nach außen hin gut klingt. Also wobei gut relativ ist.
Ja, Stelle.
Natürlich. Ne? Und ich glaube, das lässt sich auch nicht irgendwie vorhersagen. Also ich meine, wenn man jetzt darauf eingeht und dort gezielt versucht, die Klangqualität noch mehr zu verbessern, dass halt diese Mini-Jukeboxen oder Mini-Soundsysteme immer besser klingen, wird es irgendwann wahrscheinlich was Neues geben, vorzugsweise wahrscheinlich von Jugendlichen genutzt, die dann irgendwie wieder was anderes machen. Irgendwie damit. Aber es ist natürlich ein Punkt, der gerade das Gestalten von so Multifunktionalitätsgeräten also extrem umfangreich macht. Ne? Also man muss halt von Anfang an jetzt nicht nur die Bedienung, also das visuelle Verhalten des Gerätes planen oder wie ich welche Funktionen aufrufen kann, sondern man sollte eben auch von Anfang an sich überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich die klangliche Komponente dort nutzen und wie hat sie überhaupt auszusehen, was kann ich damit machen. Ganz kurz nur zu den Kaufhaus-Sounds, diese Einkaufscenter-Vertreibungs-Sounds, irgendwie Moskito-Sounds wird das auch genannt. Das gibt es in der Tat, das halt in vorwiegenden Einkaufszentren, also ich kenne es aus Australien und England, sehr hochfrequente Töne abgespielt werden, die eben vorwiegend Jugendliche aufgrund ihres noch besseren Gehörs wahrnehmen können und dort eben sich dadurch unwohl fühlen sollen, um dann eben das Gelände zu verlassen, während dann die älteren Leute mit mehr Kaufpotenzial das gar nicht wahrnehmen und dann in Ruhe dort einkaufen können, ohne belästigt zu werden, was natürlich ein totaler Unsinn ist, also aus meiner Sicht. Also erstens finde ich das schon mal furchtbar, wenn man bestimmte Gruppen von Leuten immer vertreibt oder ihnen einen Zugang zu einem öffentlichen Platz verwehrt. Zweitens ist das überhaupt nicht weitergedacht, weil natürlich auch jüngere Leute, die, also Kinder, also bis 10 und 12, also oder noch jünger, Babys, natürlich auch diese Frequenzen hören können, und ich weiß nicht, ob den Eltern dann so wurscht getan ist, wenn man ständig ein quengelndes Kind neben sich hat, was dann eben durch diese Frequenzen dann irgendwie genervt wird. Also das ist einfach genauso wie wenn man, eine Treppe mit Stacheldraht zusperrt, also weil man nur die Rolltreppen benutzen soll. Also das ist eben, ja, also für mich ein völliger Fehleinsatz. Irgendwie.
Nicht zu Ende gedacht.
Ja.
Ja. Zu dem ersten Thema nochmal ganz kurz, was dieses Nutzungsverhalten von
von Smartphones in der Öffentlichkeit als Lautsprecher zum Beispiel angeht. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Soziologie, weil das Verhältnis eines Menschen zu seiner Umwelt da ja im Grunde im Kern des Interesses steht. Ich glaube, dass so ein Gerät das kann. Das kann man nicht ändern mehr. Das ist jetzt so, das ist in der Welt. Nur, ja, nur das hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das selten erlebt, dass jemand einen Ghetto-Blaster irgendwo. Also ich sehe es eher heute jetzt lustigerweise wieder, seitdem es durch Smartphones so ein bisschen, ich will nicht sagen salonfähig, aber so tramfähig geworden ist, dass dann Leute wieder irgendwie mit größeren Gerätschaften durch die Gegend laufen und ihre Umwelt beschallen.
Es ist vielleicht auch ein anderes Verhalten, um sich eben wiederum von Leuten, von dieser großen Masse abzusetzen, die eben über Kopfhörer sich die Musik reintut, einfach um ja ein anderes Hörverhalten einfach an den Tag zu legen. Also ich denke, das ist auch wirklich, das ist jetzt, hat weniger mit dem, dass es so ist zu tun, sondern dass man es nutzen kann auch, ne? Und dass man es eben, ja, dass es dann wieder für mich so ein Selbstläufer ist. Das wird immer wieder passieren, auch in Dingen, die man gar nicht so vorausschauen kann.
Ja, meine Frage bezieht sich auf eine theoretische Auseinandersetzung, und zwar in der Bild- oder Medientheorie, da bezieht man sich immer sehr stark auf irgendwelche Brüche, die geschehen, wie zum Beispiel irgendwie die Einführung des Farbfernsehens oder also damit auch den Einzug in den Haushalt des Fernsehens. Wie ist im auditiven Design, kann man da auch so einen Bruch finden, wie zum Beispiel, ihr habt ja vorhin gesagt, dass die erste Werbung im Radio oder der Epson-Drucker, der ganz laut dahin rattert. Ab wann hat man sich irgendwie Gedanken gemacht, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen? Gibt es da einen zentralen Punkt, oder?
Also ich glaube, dass das eher so ein bisschen schleichend gekommen ist, zum Beispiel zumindest bei der werblichen Kommunikation. Das war dann auch in den USA am Anfang nicht so ganz einfach, weil es war gesellschaftlich überhaupt nicht so sehr akzeptiert, das Thema Werbung, zumal in der Primetime-Werbung, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass das da mal ein Problem war. Aber dann ist das im Grunde ist das fast ein Selbstläufer gewesen. Und gerade dieses Thema gesungene Werbung, die hat sich dann ja über die Jahrzehnte so weiterentwickelt. Also ich spiele mal so zwei, drei. Das hat die meisten von uns Jahrzehnte begleitet und tut es auch heute noch. Oder
auf diese Steine können sie bauen, Schwäbisch Hall.
Also das heißt, da gibt es eine, das ist dann so im Grunde so, ich würde sagen, fast ein bisschen zufällig hat sich das so rein eingebürgert, aber auch nicht überall. Also es gab ja auch genug Marken, die haben das einfach, die haben nicht diese Kraft genutzt, die dahinter steht. Gibt es auch heute noch. Und jetzt aber mit der Verkürzung der Zeit, also wir sind bei einem Soundlogo, wir dürfen eigentlich nicht über 3 Sekunden lang sein. Weil wenn wir einen 30-sekündigen TV-Spot zeigen, dann haben wir 10% der Zeit eben noch für so ein Soundlogo. Oder weniger, weil sonst die klassische Kommunikation sagt, aber halt, ich muss meine Geschichte doch noch erzählen. Und so. Und also und in dem Kontext dieser Verkürzung muss das ganze Thema dann auch im Grunde bewusster bearbeitet werden. Und von daher, ich würde sagen, so es gab so vor vielleicht so 12, 13, 14 Jahren sowas in der Richtung, als so auch so die ersten angefangen haben, sich mit dem Thema Audio Branding zu beschäftigen. Da gab es einen Punkt, also dieses Intel-Logo, dann das Telekom-Logo, so diese ersten Logos, die noch relativ frei waren oder die jungfräulich im Grunde in dieses Thema reinspringen konnten, die haben so den Startpunkt gesetzt. Aber es hat eigentlich keinen Zusammenhang mit einem medialen mit irgendeiner technischen Entwicklung in dem Kontext. Also ist mir zumindest nicht bekannt.
Ja, also ich kann das vielleicht noch ergänzen. Also natürlich gibt es Bereiche, wo schon sehr früh zumindest eine Auseinandersetzung mit der Tonspur stattgefunden hat. Also mal abgesehen von den reinen Hörmedien wie Radio, gab es natürlich auch den Film, das Film-Sounddesign. Also das hat ja auch sehr, sehr stark, also wird ja auch immer mehr betrieben letztendlich. Also früher war es halt sehr musikalisch, aber natürlich gab es auch dort schon immer den Versuch, Soundeffekte zu integrieren. Sogar im Stummfilm ist das übrigens der Fall. Also das heißt, also die Stummfilme sind jetzt in dem Fall nicht wirklich stumm, weil natürlich gab es auch dazu immer eine Musikbegleitung. Es gab Kinoorgeln, die auch schon eigene Soundeffekte produzieren konnten, die dann eben dort eingesetzt wurden. Und es wurde übrigens auch lustigerweise manchmal beim Filmen selber Musik den Schauspielern vorgespielt, damit sie sich schon so ein bisschen dementsprechend auch bewegen konnten. Also das heißt, es gab dann auch wieder so eine Rückkopplung. Also nicht nur, dass beim Abspielen des Films eben Musik gespielt wurde, sondern eben auch bei dem Aufnehmen des Films Musik gespielt wurde. Und es gibt natürlich dann auch noch, wenn man jetzt ein anderes Medium nimmt, das Medium der Computerspiele, dort war man eigentlich, hat man gleich von Anfang an, also bis auf diese ganz allerersten Spiele, aber hat man sofort natürlich, war man dort bedacht darauf, einen Sound reinzubringen, der dann natürlich auch gewiss viele Ebenen einfach bedient. Seit den 70er Jahren existiert ja das Computerspielen, also Pong war so das erste, was so kommerziell erfolgreich war, das ist dieses Tennisspiel, das kennen sicherlich noch viele, einfach so zwei weiße Striche, ein Quadrat fliegt in der Mitte hin und her, gibt einfach nur einen Piepton, Beep. Also letztendlich gibt es drei verschiedene Töne, die noch sehr, sehr rein analog hergestellt wurden, einfach über analoge Elektrotechnik, und die eben einmal die Banden kennzeichnen, wenn der Ball gegen die Bande fliegt oder dann, wenn der Schläger den Ball trifft, beziehungsweise wenn der Ball dann ins Aus geht und es gab einen Punkt, ist das eben auch über eine gewisse Tonhöhe gekennzeichnet worden. Und dann später hat man eben die Möglichkeit gehabt, dann als die ersten Chips dann eingebaut wurden, dass man dann mit 16-Bit oder 32-Bit Möglichkeiten Musik dann, also eigene Klangwelten in die Computerspiele eingebracht hat. Übrigens damals schon sehr, sehr fantasievoll. Das hat sich in manchen Spielen bis heute gehalten. Mario kennt bestimmt auch, der ein oder andere ist halt so ein Beispiel, und da kommen dann plötzlich wieder ganz viele Dinge zusammen, dass eben nicht nur diese Ästhetik des Spiels oder beziehungsweise die einzelnen Informationsklänge dieses Spiels dort beinhaltet werden. Also da ist halt die eigene Klangwelt schon so zur Markenidentität geworden, dass man die heute immer noch beibehält. Wobei man überhaupt heute gar keine 32 Chips mehr benutzt, sondern man rettet diese Ästhetik nach vorne. Irgendwie. Beantwortet das so? Also ich könnte da wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang erzählen, aber
gerne. Ich würde jetzt zwei Aspekte, die etwas abseits von Markenkommunikation stehen, interessieren. Die Frage 1 wäre, welche Bestrebungen gibt es im Bereich der Mobilität darauf Rücksicht zu nehmen bzw. in Betracht zu ziehen, dass die Zahl von Elektromobilen, die an sich eben viel leiser sind, wie die auditiv ausgestattet und designt werden, damit Fußgängerinnen die große Qualität, dass wir hören, was von hinten kommt und zur Seite springen können, dass wir das weiterhin behalten, weil das geht ja im restlichen Verkehrsgeräusch unter. Und die zweite Frage, wenn ich es richtig interpretiere, steht ja hinter dem Begriff MPEG und somit auch MP3 die Moving Picture Experts Group, und MP3 klingt speziell jetzt bei analoger Musik mit Schlagzeug ab in einem gewissen Bereich von Kompression schlichtweg unbrauchbar. Gibt es Bestrebungen im Sinne des auditiven Designs, in die bessere Kompression von Audiodaten hineinzuarbeiten?
Willst du jetzt was zu den Autos sagen oder soll ich? Oder?
Kann ich machen. Also das ist ja. Also zum Auto, das ist ein Thema, das tatsächlich ja eigentlich alle umtreibt, die sich auch mit der auditiven Markenkommunikation auseinandersetzen, weil natürlich sagen alle, Mensch, da kann man doch was machen erstmal. Da kann man dem Fahrzeug versuchen, eine Identität noch besser zu verleihen oder die noch weiter herauszuarbeiten. Der Kritiker sagt natürlich, wenn es still ist, soll es doch still bleiben, ist doch wunderbar, ist doch herrlich. Es gibt mittlerweile gesetzliche Regelungen, und in manchen Ländern, in Deutschland ist, glaube ich, noch in der Diskussion. Also es ist erstmal, so viel sei gesagt, ein extrem komplexes Thema und es gibt wahnsinnig viele Leute, die da irgendwie dran beteiligt sind und leider auch, aber auf der anderen Seite zu viele, die noch nicht dran beteiligt sind. Ich glaube, dass wir noch eine Menge Zeit haben, um uns wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also wir tun das und wir sollten das auch jetzt schon tun und nicht erst, wenn das Thema im Grunde gelaufen ist. Aber bis sich das Elektromobil als vorherrschendes Bewegungsmittel im Individualverkehr durchgesetzt hat, vergeht noch lange Zeit. Von daher sind wir da jetzt nicht gestresst, was es betrifft. Meine persönliche Sicht der Dinge ist, wir brauchen irgendeine Form von Klang, was das Fahrzeug, um sich als Fahrzeug bemerkbar eben zu machen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Dieser Klang, der sollte mal ganz neu gedacht sein. Also wenn man jetzt sich Studien anguckt oder Experimente anguckt, ist wahnsinnig viel an Ideen inspiriert durch Hollywood und durch Film-Sound-Design. Das ist ganz lustig, weil in dem Bereich sich jetzt im Grunde der Spieß umdreht und die Realität durch die Fiktion diktiert wird so ein bisschen oder vorhergesehen wird und nicht andersrum, also sehr, sehr spannend. Dadurch gibt es aber so auch abstruse, aus meiner Sicht abstruse Beispiele von Fahrzeugen, die jetzt klingen wie ein TIE Fighter. Ich weiß nicht, ob jeder Star Wars kennt, aber der TIE Fighter hat so ein ganz unangenehmes, metallisch rauschend beißendes Geräusch. Und ich persönlich möchte nicht unbedingt von einem TIE Fighter über den Zebrastreifen gejagt werden. Also von daher, da gibt es noch wahnsinnig viele Themen in dem Kontext, über die man sich unterhalten muss. Aber das Identitätsthema wird eins davon sein.
Das ist persönlich für mich jetzt erstmal eine sehr schwierige Frage, also weil ich sehe das jetzt, das MP3-Medium gar nicht so, wie Sie das eben beschrieben haben, als schlechtes Wiedergabeformat an. Es hat natürlich seine Mängel mit Sicherheit, aber ich glaube, dass wir auch in der Vergangenheit in gewissen Abspielmedium immer Mängel hatten. Also es ist jetzt nicht, ich glaube, es gibt einfach bisher, oder es gibt natürlich bessere Medien und es gibt schlechtere Medien zur Wiedergabe. Aber natürlich hat jedes seinen eigenen Stellenwert. Also das MP3-Medium hat sich einfach auch durchgesetzt für eine gewisse, also jetzt schon seit einer geraumen Zeit, und es hat auch sehr, sehr viel verändert dadurch. Also es hat zum Beispiel den Umgang mit Musik sehr extrem verändert. Also es hat also gerade auch das, was wir an Musik konsumieren, für viele Menschen oder wie viel sie konsumieren oder wo sie sich die Musik herbeziehen, dadurch werden ganze Vertriebskanäle letztendlich umgeworfen. Also es ist jetzt, das hat schon auch irgendwo seine, ja, Berechtigung, hört sich mal so komisch an, aber es ist auf alle Fälle ein Teil des Ganzen. Natürlich ist es, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob ich jetzt immer was Besseres brauche oder nicht, weil für mich ist es jetzt erstmal in erster Linie wichtig, wenn ich mit Dingen zusammenarbeite, dass ich definiere, was ist jetzt eigentlich zu hören. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wie sollte es hörbar sein? Es muss natürlich wahrnehmbar sein, das Ganze. Aber ich habe natürlich jetzt auch nicht die Macht, als einzelner Gestalter so ein komplett neue Medientechnologie irgendwo einzuführen. Das liegt natürlich oftmals auch in größeren Konzernen damit drin. Also
vielleicht kann man was die Nutzbarkeit des MP3s auch angeht, tatsächlich noch die Kollegin zu Wort kommen lassen.
Also MP3 ist beschissen und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man also ich habe früher auch, dass man mit irgendwelchen Leitungen gearbeitet, man so nur Ton oder sowas, und wenn man sich da irgendeinen Sound runterlässt, Radar oder sowas, dann schicken sie einem manchmal MP3, weil es mich öfter mal beschwert, dass sie mir eine Wave-Datei schicken, weil es tatsächlich so ist, dass MP3 einfach, wenn man es wirklich mal genau, wenn man sich genau hingeht, also zumindest die etwas schlechter aufgelösten Versionen absolut nicht gehen. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man, wenn man bei der Herstellung von irgendwelchen Tracks als Grundmaterial immer das Optimum benutzt und nachher, wenn in der Verwertung nochmal runterreduziert wird auf MP3, dann ist das vielleicht schade, aber das habe ich nicht unter Kontrolle. Aber dass man einfach bei der Herstellung seiner eigenen Arbeiten als Sounddesigner darauf achtet, dass man halt die höchstmögliche Qualität verwendet.
Ja, dann kommt.
Ich glaube, wenn man das Format MP3 nur unter dieser Qualitätsfrage sieht, dann glaube ich, trifft man nicht ganz den Punkt. Ich glaube, es ist jeder und Caroline Siegers ist eine großartige Tonmeisterin, die ganz, ganz sicher bewerten kann oder sich vorstellen kann oder uns auch beweisen kann, dass MP3 viel schlechter ging, sage ich jetzt mal, wie eine hoch aufgelöste 48 Kilohertz 24-Bit-Aufnahme. Aber ich glaube, der Punkt, warum die Industrie darauf setzt und warum wir es so gerne täglich verwenden, ist, weil es uns einfach ermöglicht, ununterbrochen und permanent in Echtzeit mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das heißt, es geht einfach darum, wenn Sie mit Ihrem Handy irgendwo hin einen Soundtrack schicken oder einen kleinen Film bekommen oder sowas, dann geht das einfach nur deswegen, weil es uns möglich ist, dass wir diese Dinge komprimieren können und einfach zu sehr, sehr kleinen Datenmengen verschicken können. Aber was wirklich MP3 macht, ist einfach, dass es sich sozusagen unsere Art des Hörens einfach zunutze macht und damit Daten komprimiert. Und da werden natürlich unglaubliche Kompromisse eingegangen, weil wir jetzt schon gehört haben, dass wir alle nicht wirklich so rein vom Physiologischen gar nicht alle gleich hören. Das heißt, wenn man älter wird, verliert man Höhen etc. Aber ich glaube, dass es einfach grundsätzlich eine Geschichte ist, die was mit unserer Medialisierung und unserer Gleichzeitigkeit im Netz zu tun hat.
Danke. Gehen wir wieder zurück. Noch eine organisatorische Sache. Wir nähern uns schon langsam zeitlich dem Ende zu. Es gibt jetzt noch 3 Fragen. Ich würde vorschlagen, wir gehen die jetzt noch durch und kommen dann schon langsam zum Abschluss.
Ich würde noch gerne mal zu dem Thema Sound Branding, Logo Sound zurückkommen. Es wird ja nachweislich sehr viel Zeit, sehr viel Geld in dieses Thema hineingesteckt, um den Menschen Botschaften zu geben, die halt letztendlich zur Sympathie der Marke zum Kaufen anregen. Auf der anderen Seite haben wir heute schon Beispiele gehört, bleiben wir bei den Automarken oder Telekom, was auch immer, die halt mehr oder weniger gut sind. Gute Beispiele, schlechte Beispiele, Beispiele, die vielleicht überhaupt nicht ankommen. Was wird dem Consumer mit diesen Beispielen gesagt oder wo werden wir verwendet? Was sind die Botschaften in den guten, sage jetzt einmal, Soundbrandings drinnen, das heißt, auf die wir dann scheinbar anspringen? Und was sind die Botschaften oder die nicht funktionierenden in den schlechten? Gibt es da Beispiele? Haben Sie da irgendwas mit? Oder wenn wir es wissen, können wir darauf hören? Können wir aufmerksam werden auf das?
Also was ist gut, was ist schlecht? Das ist ja erstmal die Frage. Ja? Also ich muss ja definieren, was gut ist.
Wenn Audi zweimal verbessert, dann denke ich einmal, die haben es verbessert und nicht verschlechtert. Und wenn Mercedes nach 2 Jahren das abschafft, dann ist irgendwas schlecht.
Genau.
Die Assoziation als eines ist ein Thema, aber da spielen ja wesentlich mehrere Aspekte noch mit. Und ich hätte gerne einfach wirklich aus Ihrer Sicht einmal gewusst, was ist es, auf was wir ansprechen? Was sind diese Dinge? Sind es die Klangfolgen? Sind es die Höhen? Sind es... Was ist es?
Also ein wichtiger Nutzenaspekt von Soundbranding und das Soundbranding auf ein Soundlogo zu reduzieren, ist eigentlich falsch, weil Soundbranding umfasst viel, viel mehr als nur ein Soundlogo. Da gehört Musik dazu, da gehört Stimme dazu, da gehört Atmosphäre dazu. Da gehören auch funktionale Klänge dazu, die in Produkten zum Beispiel genutzt werden. Aber um beim Soundlogo zu bleiben, gibt es im Grunde eigentlich zwei Aspekte, die man vielleicht als Bewertungskriterium ansetzen kann. Das ist einmal die Wiedererkennung. Also kann ich eine Klangfolge, ob sie nun melodisch ist oder ob sie geräuschhaft ist, wie es bei BMW zum Beispiel, dafür kann ich die wiedererkennen. So, und erkennt die der Nutzer oder der Kunde auch wieder. Und die andere Frage ist, was vermittelt sie? Und vermittelt sie das, was ich vermitteln möchte? Ein Beispiel, BMW. Haben Sie es noch im Ohr? Einen Moment. Das hier.
da können wir jetzt drüber diskutieren. Also die Wiedererkennung ist verhältnismäßig gut. Es gibt da von RMS in Deutschland, Radio Marketing Service, gibt es so Umfragen zu dem Thema. Und das hat bewegt sich so im oberen Mittelfeld, sage ich mal, was die Wiedererkennung ungestützt betrifft. Aber wie ist es mit dem Inhalt? Was vermittelt dieser Klang für Sie persönlich? Was assoziieren Sie damit?
Genau, das wollte ich jetzt eigentlich von Ihnen hören.
Ja, ja, nee, aber das ist...
Was muss da drinnen genau sein, damit das positiver ist, mhm, als das vom Audi?
Mhm. Die Frage ist, also erstmal, was will BMW damit vermitteln? Und dann kann ich beurteilen, was... Ich halte es nicht für gut. So, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. BMW hat als Anspruch zu vermitteln, Freude am Fahren. Das höre ich hier nicht. Ich persönlich höre es hier nicht. Aber das wirklich umfassend zu evaluieren, dafür muss man eben im Grunde einer breiten Masse die Frage stellen. Ja? Und also alles andere wäre Kaffeesatzleserei, das kann ich an der Stelle nicht. Aber was es überhaupt ermöglicht, herauszufinden, ob das, was ich mache, gut ist oder nicht, die Voraussetzung dafür ist, dass ich einen Anspruch formuliere. Und das kann ich dann testen. Und dann weiß ich auch, ob das Ziel, was ich mir zu erreichen wünsche, auch erreichen kann. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und ich bin mir relativ sicher, dass BMW an der Stelle auch darüber nachdenkt, ob das Soundlogo zum Beispiel gut ist in dem Fall. Audi, so viel kann ich sagen, die gehörten zu den ersten, die in Deutschland oder die überhaupt international das Thema Soundbranding für sich entdeckt haben und die ein Soundlogo hatten. Und da war es einfach irgendwann an der Zeit, der fortgeschrittenen Markenidentität nachzukommen und den Klang, der am Anfang sehr roh war und sehr mechanisch war, etwas zu putzen, etwas glatter zu machen, etwas weicher zu machen. Und dann nach wiederum, ich glaube 4 Jahre waren es, wurde das Soundlogo wieder weiter bearbeitet und wurde kraftvoller, druckvoller. Da wurde also mehr der Fokus auf die Kraft und die ein Stück weit auch eine Aggressivität gesetzt. Und dennoch wurde aber die Wiedererkennung beibehalten, zum Beispiel an der Stelle. Also da wurde eben der Identität der Marke gefolgt im Klang, muss man sagen. Und die Wiedererkennung im Nutzen, als Nutzenaspekt wurde beibehalten.
Also ich kann da vielleicht auch noch ganz kurz was ergänzen. Also ich weiß auch nicht, ob man immer sagen muss, was ist jetzt besser? Ist es jetzt das BMW-Logo? Ist das jetzt besser als das Audi-Logo oder ist das Audio? Also ich finde, es geht auch hier um Differenzierung oftmals. Genau wie es im visuellen Design ja auch um Differenzierung geht. Dass man sich halt unterschiedlich positioniert. Und dann ist natürlich eine Produktionsqualität auch noch, die dahinter steht. Also wie ist dieses Klangereignis letztendlich dann gemacht? Also hört sich das einfach für einen ja mal so hingewurschtelt an oder hat man das Gefühl, haben sich Leute einfach mit beschäftigt? Also ich denke mal, das wird man in vielen anderen Bereichen auch, im Film hat man das auch ganz oft, wenn so ein Gesamteindruck einfach entsteht, okay, da haben man guckt sich dann die Herstellung dieses Films an, da haben sich relativ viele Sachen, Leute um viele Dinge Gedanken gemacht, die man so gar nicht im ersten Moment wahrnimmt, aber die machen natürlich das Ganze aus. Und wenn man das weglässt, dann hat man einen Eindruck, der eben dazu beiträgt, dass der Film vielleicht billig erscheint oder so. Ne? Ich glaube, das ist auch alles ein Aspekt.
Ja. Ihre Frage ist verstanden, dass Sie wissen wollen, wie Sie manipuliert werden. Und ich glaube,
okay.
Das ist, wenn man das wüsste.
Sie haben sich noch gemeldet mit einem Beitrag, einer Frage?
Ja, also eigentlich ist meine Frage schon wieder ungültig. Also die bezog sich auf die Frage von Ihnen vorhin. Ich hatte nämlich etwas anders verstanden, dass es eher darum ging, seit wann man sich über den Klang von Maschinen, zum Beispiel den Eigenklang von Maschinen, oder Motoren Gedanken macht. War das von dir? Ach, jedenfalls, ich habe nämlich zum Beispiel beim Hören des Druckers, und ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal so ein Internet-Device, so eins der ersten, das hat immer unglaublich gesungen. Und ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Und auch, das war ein HP-Drucker, oder?
Nee, das war ein Epson, aber egal.
Das ist so ein Drucker. Und nicht sein, dass das Zufall ist.
Nein, natürlich. Also bei dem Monum-Geräusch, was du jetzt ansprichst, genau wie mit den Telefongeräuschen. Ne? Also wenn ich jetzt Freizeichen habe und so, da hat sich schon niemand Gedanken drum gemacht, wie das klingt. Aber ich glaube, da waren auch ganz stark die technischen Möglichkeiten, die so Rahmen gesetzt haben letztendlich. Also und bei den Modemgeräuschen ist ja auch ganz genau wie mit den Nummern wählen, wenn ich jetzt die 1 drücke, dann kommt ja auch ein gewisser Ton. Ich glaube, das sind halt letztendlich war da die Vorgabe, okay, das ist eben die Umsetzung des Signals und das kann ich dann eben auch wiedergeben. Und also ich glaube, dass da jetzt keiner designt hat in dem Sinne, aber das war halt irgendwie so, man hat es mitgenommen auf alle Fälle und es funktioniert ja auch wunderbar. Also ich glaube, da ist eher eine technische Ingenieur-Denke dahinter, als dass eine gestalterische Denke dahinter steht.
Das ist, können wir den Epson nochmal vorspielen?
Ich kann den gerne nochmal anspielen, aber ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass diese Klangvielfalt, die so ein Drucker auslöst, durchaus auch lernbar ist und dass man auch so ein Druckerverhalten irgendwann daraus lesen kann. Also es gibt auch, ich habe es in einer Studie gelesen, wo es echt genau, in einer Studie wurde beschrieben, dass zum Beispiel in Flughafen, wo die Zentrale für die Gepäckabfertigung sitzt, dort und wenn halt irgendwelche Fehler passieren, dann gibt es dort einen Drucker, der dann sofort anspringt, um es halt zu protokollieren. Und der Leiter dieser Zentrale, der konnte halt irgendwann schon raushören an der Art, wie der Drucker jetzt druckt, um welchen Fehler es sich letztendlich handelt. Ist es jetzt etwas Schwerwiegendes, wo er sofort 5 Menschen hinschicken muss? Oder ist es eher so, okay, da ist ein Koffer vom Band gefallen, das kann auch einen Moment warten oder sowas. Also es ist halt, man lernt auch relativ schnell mit so einem Klängen umzugehen. Und das ist halt auch eben das, wo wir natürlich auch gerne ansetzen können. Das ist eben, dass wir in der Lage sind, einfach relativ schnell aus diesen verschiedenen Klängen Bedeutung herauszulesen und die dann eben auch in diesen Kontexten zuzuordnen. Ob man den USB-Stick... Also
gut. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen, natürlich, weil dieses Manipulationsthema ist natürlich ein wichtiges. So. Und es ist nicht so, dass in verschlossenen Räumen, in Kellern Menschen sitzen, die die ganze Zeit darüber nachdenken, wie sie jeden einzelnen Menschen dazu bringen, irgendwie in seiner Handlung zu manipulieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich Markenkommunikation Manipulation, überhaupt keine Frage. Aber es ist noch nicht wissenschaftlich jetzt so durchdrungen, dass wir sagen können, diese und jene Reize sorgen für ein daraus folgendes Verhalten. Das, so einfach geht es nicht. Auch wenn sich das mancher in der Werbung gern wünscht, und deswegen gibt es auch diesen tollen Begriff des Neuromarketings, der jetzt gerade so als jüngste Sau durchs Dorf getrieben wird. Da sagt halt wiederum der Neurologe zu, ja, alles schön, aber diese ganzen Bilder, die wir von Hirn sehen, mit gelben und grünen und roten Flecken drauf, das ist alles gemittelt über so und so viel Protbanden. Bei dem einen ist es doch eigentlich noch 3 Zentimeter weiter links und beim anderen rechts und was weiß ich. Also das ist noch total ungenau und da müssen wir uns also noch keine Gedanken drum machen. Es gibt natürlich aber auch schon Studien, die belegen, dass eben zum Beispiel Musik Kaufverhalten manipuliert. Also es gibt von Adrian North, der ist Professor in Edinburgh, ist das noch? Ich glaube schon. Diese eine Studie, die sich um das Thema Wein und Verkauf von Wein kümmert, in einem Supermarkt, in dem über einen Zeitraum ein Weinregal mit Musik bespielt wurde,
In diesem Weinregal gab es französische Weine und deutsche Weine und es wurde französische Musik abgespielt und deutsche Musik abgespielt und je nachdem, uns wurden natürlich sämtliche Varianten mit französischer Wein links, deutscher Wein rechts und andersrum und auf unterschiedlichen Regalhöhen, unterschiedliche Tageszeiten etc. Es wurde alles durchgespielt und am Ende war klar, dass wenn französische Musik gespielt wurde, deutlich mehr französischer Wein abgesetzt wurde als deutscher Wein und bei deutscher Musik war es nicht ganz so deutlich, aber auch interessanterweise deutlich, dass mehr deutscher Wein abgesetzt wurde als französischer, obwohl ich jetzt behaupten würde, deutsche Musik vielleicht steht mehr für Bier als für Wein. Also das ist wäre vielleicht eine Unschärfe. Bitte? Ja, ich habe die Musik tatsächlich nicht gehört. Ich weiß es nicht genau, was da eingesetzt wurde. Französische Chansons und deutsche vielleicht Volkslieder. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Nee, ich glaube auch. Oder gerade da. Ja, also. Aber da ist dann an der Stelle ist schon klar, natürlich findet eine Manipulation statt.
Ja. Unsere Gastgeberin trampelt.
Ich muss jetzt so unhöflich sein und das Ganze unterbrechen. Es ist ein weites Feld. Wir haben heute einiges davon besprechen können. Einiges ist naturgemäß offen geblieben, weil man gerade jetzt dieses letzte Thema auch sehr, sehr spannend natürlich immer zu vertiefen ist. Wann beginnt Manipulation und wie geht man damit um? Nichtsdestotrotz werde ich den offiziellen Teil der Veranstaltung jetzt abschließen. Möchte aber noch darauf hinweisen, wir im Kepler Salon haben einen Workshop mit den beiden in Planung. Und wer daran Interesse hat, kann sich hinten in der Liste eintragen und wird dann verständigt, sobald das Ganze konkreter ist. Ebenso da hinten kann man sich informieren über den Freundeskreis des Kepler Salons und kann sich auch eintragen in eine Liste, damit man im Newsletter immer informiert wird über die Veranstaltungen des Kepler Salons. Zu den nächsten Veranstaltungen. Nächsten Montag wäre ursprünglich Erhard Klötzl bei uns zu Gast gewesen. Diesen Termin müssen wir leider auf Oktober verschieben. Die neue Veranstaltung, die Ersatzveranstaltung ist gerade in Planung. Wir werden Sie über die Homepage, über die Medien informieren. Da können Sie sich dann informieren, was jetzt wirklich nächsten Montag hier am Abend präsentiert wird, gebracht wird. Eine Woche später, am Montag, den 17. September, wird Hans-Joachim Frey bei uns zu Gast sein zum Thema Ein neues Publikum für das Bruckner Haus. Er ist Musiktheaterregisseur, Theatermacher, Kulturmanager und das macht ihn in diesem Fall zu diesem Thema sehr interessant, designierter künstlerischer Leiter der LIVA. Ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken fürs aktive Mitsprechen, Mitdenken, Fragen. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für eure Beiträge, die noch so viel mehr sein könnten. Ich verabschiede mich mit einer Einladung. Der Kepler Salon ladet Sie ein zu einem Würstelbuffet an die Bar, wo Sie sich noch stärken können, wo Sie die ganzen Fragen, die jetzt angerissen sind, auch noch gerne weiter vertiefen können. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.